Okay, meine Frage als erstes an euch. Warum hat Jesus gelebt? Ich führe die Frage aus, damit ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wir sagen ja oft, Jesus ist gestorben und auferstanden, ist uns völlig klar, um für unsere Schuld zu bezahlen, damit wir erlöst werden, damit wir Rettung haben. Aber warum hat er dann vorher gelebt? Also warum hat er 3 Jahre lang gedient, gearbeitet und ist nicht direkt ans Kreuz gegangen? Ja, wenn der einzige Zweck von Jesu Leben war, dass er stirbt, der wäre die Stich gewesen. Aber das Evangelium, die Nachricht von dem, was Jesus gemacht hat, umfasst ja auch sein Leben. Ja, die Evangelien sind ja immer nur die letzten 4 Kapitel, Kreuzigung und Auferstehung oder weniger. Warum der ganze Rest? Eine offene Frage an euch. Was habt ihr für Ideen? Es gibt viele Antworten. Auf eine will ich heute hinaus, aber darum geht es mir ja zu Beginn gar nicht. Bitte, ruft mal rein. Genau, wer ihn sieht, der sieht den Vater. Er wollte uns zeigen, wie Gott der Vater ist. Sehr gut, ja, auf jeden Fall. Was noch? Ja, genau. Er musste auch versucht werden erst, sonst kann er nicht ohne Sünde sein. Wenn er nicht auch versucht worden wäre, macht die Aussage nicht so viel Sinn. Ja, gut, was noch?
Das Himmelreich.
Genau. Er musste erzählen, worum es überhaupt geht, dem Ganzen. Ja, ja, sehr wichtig, genau. Genau, ja, er musste erstmal überhaupt zeigen, ich bin tatsächlich der Sohn Gottes. Da war natürlich die Auferstehung auch sehr hilfreich, aber auch natürlich alles, was er vorher gemacht hat, genauso, ja.
Die Jünger haben vielleicht eine Weile gebraucht, bis sie das verstanden.
Auf jeden Fall, genau. Die Jünger mussten geschliffen werden. Das sieht man ja immer wieder in den Evangelien. Die Jünger verstehen irgendwas nicht, Jesus korrigiert sie, verstehen was anderes nicht, korrigiert sie wieder, machen denselben Fehler nochmal. Also um die Jünger ging es auf jeden Fall auch sehr wichtig. Ja, okay, Das hat ja den Heiligen Geist vorher auch schon angekündigt. Genau, völlig richtig. Genau. Ihr sagt schon viele gute Sachen, die mir zum Teil auch eingefallen sind, nicht alle. Worauf ich hinaus will, klang schon ein bisschen an, wurde jetzt noch nicht so gesagt. Jesus hat uns auch ein Beispiel gegeben, was Christsein überhaupt bedeutet. Ja, wie lebt denn ein Christ? Was heißt es denn, Jesus nachzufolgen? Heißt ja so zu leben, wie er gelebt hat. Und dafür brauchen wir dann ein Beispiel. Das müssen wir ja irgendwo ran sehen. Und Jesus war dieses, mit seinem Leben war dieses Beispiel für uns. Und darum geht es heute durch einmal das, was er gesagt hat, aber nicht allein dadurch, sondern auch, was er getan hat. Aber wenn Jesus nur rumgegangen wäre und gesagt hätte, so und so soll man leben, das haben damals ganz viele Philosophen auch gemacht. Die haben gesagt, ja, ihr müsst all euer Geld den Armen geben, aber haben in einer riesigen Villa gelebt. Also Jesus hat durch das, was er gesagt hat und durch das, was er getan hat, uns gezeigt, wie sieht Gott wohlgefälliges Leben eigentlich aus. Und sowas Ähnliches schreibt auch der gute Johannes. Schauen wir uns jetzt mal an. Rechts ist ukrainisch, für euch nicht so wichtig, die mich verstehen. Die mich verstehen, ist linke Spalte die wichtige. Also im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, steht Folgendes. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Da haben wir den Punkt, was wir gesagt haben, er musste sterben und auferstehen, aber das ist nicht alles. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Jesus' Leben war nötig, damit wir diese Aussage mit Leben füllen können. Dass wir wissen, was gemeint ist. Wenn Jesus nicht gelebt hätte, könnte Johannes schreiben, lebt so, wie er gelebt hat, weil er weg, woher wissen wir, wie das aussieht? Also Jesus, Leben war nötig für uns, damit wir sehen, wie sieht dann ein Leben aus, wie Gott es sich vorstellt eigentlich. Das heißt, das ist meine wichtige Aussage auch für heute, Evangelium, das Evangelium, wir beschränken es oft auf Kreuz und Auferstehung, aber es ist wirklich das Ganze, was Jesus getan hat. Alles, wovon die Evangelien berichten, deswegen heißt es ja auch so. Was ist als erstes wichtig dafür, dass das überhaupt geht? Als erstes müssen wir natürlich dafür wissen, was Jesus überhaupt gemacht hat. Ich kenne das von mir selber. Ich habe früher viel mit Fragen gerungen, wo ich mich gefragt habe, Gott, wie willst du, dass ich in dieser oder jener Situation entscheide? Und im Nachhinein merke ich, hätte ich die Bibel besser gekannt, hätte ich mir die Frage eigentlich sparen können. Und es kommt mir auch immer wieder vor, wenn jemand mit einer Frage zu mir kommt, dass ich denke, ja, das ist schon, das steht schon sehr deutlich da. Also manchmal will man auch nicht hören, was Gott zu einem sagt, aber ich glaube, oft ist es wirklich einfach, dass wir es nicht wissen. Wir wissen gar nicht, was Jesus gemacht hat. Also mein erster Appell vielleicht nochmal heute, lest auch die Evangelien ganz besonders gründlich. Überlegt das, was hat Jesus gesagt, was sagt er hier eigentlich zu mir? Ich behaupte, es gibt eigentlich keine Frage im Leben, sei es, welchen Beruf soll ich wählen, welcher Partner passt zu mir, was mache ich mit dem Geld, was ich habe oder nicht habe, die nicht in den Evangelien behandelt wird, wo nicht Jesus was zu sagt oder uns ein Beispiel ist an dem, wie er gelebt hat. Erstes, das Kennen. Aber mit dem Wissen alleine ist es ja nicht getan. Und das ist die andere Seite. Wir wissen oft sehr viel von dem, was Jesus gesagt und gemacht hat, auch aus den Briefen, aus dem Alten Testament, Bibel rauf und runter. Aber das heißt ja noch nicht, dass wir es auch anwenden. Das ist eigentlich vielleicht das Wichtigere. Dass wir auch tatsächlich tun, was er sagt. Ich will ja ein Beispiel heute ein bisschen genauer betrachten. Ihr könnt jetzt 1000 Sachen dafür nehmen. Aber das, was mir heute auf dem Herzen liegt, ist eigentlich die Nächstenliebe, beziehungsweise gleich noch ein bisschen konkreter. Jesus sagt, alle Gebote erfüllen sich darin, dass wir Gott und unseren Nächsten lieben. Ja? Sagt Jesus. Er sagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin erfüllen sich das Gesetz und alle Propheten. Also die ganze Schrift erfüllt sich in diesen zwei Geboten. Was bedeutet seinen Nächsten lieben? Lieben bedeutet, ich tue etwas für jemanden. Ich tue jemandem Gutes, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Also das ist ein bisschen vereinfacht, aber das ist Lieben. Ich tue etwas für jemanden, ohne dass ich erwarte, dass derjenige mir das jetzt oder in Zukunft zurückzahlt oder mir schon was dafür getan hat. Also einfach nur der Dienst am Nächsten. Einfach nur der Dienst an einem Menschen, der diesen Dienst von mir braucht. Und ich merke, das ist gar nicht so einfach. Das lässt sich so leicht sagen, aber einfach ist es nicht. Obwohl es für Jesus ein Schlüssel war, dem Nächsten zu dienen. Ja, da ist er uns auch ein gutes Vorbild in dem, was er getan hat und gesagt hat. Tun wir es oft gar nicht so, glaube ich, wie er das vorgelebt hat. Sagt Jesus hier in Markus 10,45, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jetzt hier ja, das Lösegeld, das kann keiner von uns tun. Das hat Jesus gemacht einmalig. Darin können wir ihm nicht nacheifern und sollen wir auch nicht. Aber worin wir ihn nacheifern können und nacheifern sollen, ist das Dienen am Nächsten. Anderen zu dienen, nicht sich dienen zu lassen. Und ich glaube, das war schon immer ein Problem in der Menschheit. Ja? Aber ich glaube, es ist auch gerade heute in unserer Zeit, wird es auch wieder mehr ein Problem, weil wir so auf uns selber fokussiert sind und die Erfüllung unseres Lebens eigentlich in unserer eigenen Erfüllung suchen, nicht in dem, was mit anderen ist, dass der Dienst am Nächsten wirklich als Geschenk verloren geht. Ja, die Frage oft, die kenne ich von mir, die man sich stellt, wenn jemand einen um etwas bittet, ist, warum soll ich das machen? Da kennt ihr vielleicht jemand, fragt euch, sei es der Partner, sei es die Eltern früher, würdest du abwaschen? Oder würdest du den Müll rausbringen? Die erste Frage, die man stellt, ist, warum soll ich das machen? Aber ich glaube, die viel bessere Gegenfrage wäre, oder die Frage, die wir uns stellen sollten in diesem Fall, ist, warum soll ich das nicht machen? Was spricht dagegen, dass ich das jetzt tue? Abgesehen davon, dass ich keine Lust habe und ja, meistens ist es, ich habe keine Lust eigentlich. Ne? Meistens ist es, man ist einfach faul, man möchte nicht etwas tun, selbst wenn es dem anderen hilft. Aber gerade das ist ja nicht das, was Jesus getan hat. Das ist das Gegenteil von dem, was Jesus getan hat. Ja, Jesus hat gesagt, ich komme auf die Welt, um zu dienen, nicht um mir dienen zu lassen. Und wenn jemand den Anspruch gehabt hätte oder haben können, sich dienen zu lassen, dann wäre es Jesus gewesen. Er ist der Schöpfer aller Dinge, der Herrscher über allem, allem Sichtbaren, Unsichtbaren, egal was, alles ist in seiner Hand. Und er ist derjenige, der Fischern die Füße wäscht. Er ist derjenige, der kam, um zu dienen, nicht um sich dienen zu lassen. Also warum stellen wir uns nicht häufiger die Frage, warum sollte ich das nicht tun? Sprich dagegen, dass ich helfe. Anstatt zu fragen, was habe ich davon, dass ich helfe? Das ist zutiefst. Ja. Ich mache Beispiele. Jürgen. Ich nehme ihn jetzt. Ich weiß, es ist dir unangenehm. Aber es muss sein, einfach weil es für mich ein gutes Beispiel ist. Jürgen kommt seit Jahren, behaupte ich, mit Sicherheit Jahren, alle 2 Wochen in die Kirche und putzt. Wischt hier einmal den ganzen Raum durch. Hat er lange auch ohne Hilfe gemacht. Er erwartet, er kriegt dafür auch nichts, seien wir ehrlich. Ich habe ihm noch nie was geschenkt dafür. Ich weiß nicht, ob einer von euch ihm was geschenkt hat als Dankeschön. Jürgen, danke, dass hier immer so sauber ist. Und ich bin mir sicher, er mag nicht mal, dass ich das jetzt so als Beispiel nehme. Aber wisst ihr, das ist genau die Art von, warum sollte ich nicht anderen Menschen dienen, wenn ich kann? Wo es in meiner Macht steht. Wir reden ja nicht von Dingen, die wir nicht tun können. Ja, keiner von uns kann den Welthunger besiegen, darum geht es nicht. Aber die Sachen, die mir möglich sind, warum tun wir die oft nicht? Warum lassen wir es zu, dass unser Stolz oder unsere Faulheit das uns in der Hand hat? Anstatt zu sagen, ja, ich bin bereit zu dienen. Und Jürgen, das ist ein schönes Beispiel für mich, was du tust. Einfach das regelmäßige Treue, ohne dass es jemand sieht. Ja, ohne Gegenleistung. Ist ja eher andersrum, wenn Jürgen nicht kommen würde, das würde man sehen. Ja, lass ihn mal 2 Monate nicht kommen, dann sehen wir das hier alle. Aber er tut das. Ich will das gar nicht auf die, dass ihr mich nicht falsch versteht, ich will das nicht auf die Gemeinde beschränken. Das kann man auf Familie, Freunde, Beruf, auf die Nachbarn, auf alles ausweiten, was ihr wollt. Ich habe mir zu Beginn unserer Ehe, als Deborah und ich geheiratet haben, habe ich mir vorgenommen, dass ich sie jeden Tag fragen möchte. Fragt sie nicht, wie oft ich das gemacht habe, nicht bei weitem nicht jeden Tag, nicht einmal im halben Jahr oder so. Aber eigentlich mein Plan war, das möglichst häufig zu tun, sie zu fragen, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Oder zu tun, was sie fragt, egal was. Was sie in dem Moment sagt, tue ich. Oft war es, ist alles gut, hatte ich Glück gehabt. Manchmal war es so eine Umarmung oder so, war auch gut. Aber ganz selten, dann hat sie doch gesagt, ja, du könntest mal, keine Ahnung, den Müll rausbringen oder so. Und ich wäre unehrlich, wenn ich sagen würde, dass ich nicht jedes Mal innerlich gehofft habe, bitte, lass es nichts sein, lass einfach alles gut sein. Weil dann habe ich guten Willen gezeigt und muss nichts tun. Super. Also Win-Win, total gut. Manchmal war es dann leider doch was. Da habe ich innerlich geseufzt, aber das dann getan. Das ist so ein bisschen das, wovon ich rede. Und besser wäre es natürlich, gut wäre es natürlich, wenn ich auch das mit freudigem Herzen getan hätte. Gesagt hätte, Mensch, das tue ich gerne für meine Frau. Du bist kostbar, dass du hier bist. Gerne mache ich das für dich. Da bin ich noch nicht. Da bin ich wirklich noch nicht. Da komme ich vielleicht auch nicht so bald hin, so wie ich mich bisher kenne. Aber wisst ihr, warum üben wir nicht diese Dienstbarkeit? Zum Nächsten zu gehen, zu wer auch immer, einfach zu sagen, ich will was Gutes für dich tun, auch wenn ich nichts davon habe. Bei meiner Frau, da habe ich ja was von. Das ist ja, die mag mich dann, wenn ich was tue. Ja, das ist, da habe ich wirklich einen greifbaren Gegenwert. Aber ich glaube, Liebe zeigt sich gerade da, wo wir das tun, völlig ohne Gegenwert. Völlig ohne Gegenwert. Hier wieder als Beispiel Jesus, der einfach nur aus Liebe zu uns kam und alles gegeben hat für uns. Nicht nur sein Leben, auch sein Leben hingegeben hat, tatsächlich. Einfach nur aus Liebe, er hat nichts dafür verlangt, gar nicht. Wir hätten ja auch nichts zu geben, was nicht sowieso ihm gehört. Also das Wichtige, um jetzt dieses Beispiel abzuschließen, das Wichtige ist, dass wir nicht nur kennen, nicht nur wissen, was Jesus getan hat, sondern das tatsächlich auch tun. Frage ist, brauchen wir denn diese Richtschnur? Ich habe gesagt, das Evangelium ist eine Richtschnur für uns. Es ist nötig, dass wir dies haben. Mit der sagen, ich entscheide nach meinem eigenen Gefühl, muss nicht wissen, was Jesus gemacht hat. Ich will zwei Beispiele nennen, warum das eine schlechte Idee ist. Punkt 1, frag mal Maxi. Ich behaupte, ich spiele immer im Takt und halte das Tempo. Ich brauche keinen Schlagzeuger, der das Tempo für mich hält. Und der Arme leidet am Schlagzeug wie nichts Gutes. Es tut mir wirklich leid, aber deswegen bin ich immer froh, wenn du mitspielst, weil ich weiß, dass es, für mich fühlt sich das schon richtig an, was ich spiele, aber ich weiß, oft ist das gar nicht so mit dem Tempo und so. Wenn ich mir danach das anhöre, denke ich oft, oh, 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 oh. Deswegen höre ich es mir auch schon gar nicht mehr an, was ich spiele. Weil ich weiß, dass ich dann selber leide. Aber wisst ihr, mein eigenes Gefühl, ob ich im Takt bin, sagt ja nichts darüber, ob ich wirklich im Takt bin. Wenn ich nur nach meinem Gefühl gehen würde, dann fühlt sich das für mich vielleicht richtig an. Aber für alle hier im Raum, die ein besseres Taktgefühl haben, die merken, oh, das stimmt oft nicht. Oh, oh, oh. Und wisst ihr, wir denken oft, dass unser Gefühl irgendwie ein guter Indikator wäre. Und trauen unserem Gefühl dann mehr als dem, was Jesus gesagt hat. Ja, wisst ihr, wie viele Familien schon zerstört wurden, weil jemand meinte, ja, mit der anderen Frau, das fühlt sich halt gut an. Die tut mir gut. Und gehen ihrem eigenen Gefühl nach. Anstatt sich an das zu halten, was Jesus gesagt hat. Weil wir wissen, das ist gut, was Jesus gesagt hat. Das ist eine gute Richtschnur für uns. Das ist nicht zu unserem Schaden. Das ist einfach damit es uns gut geht. Das heißt nicht, dass alles immer toll ist, wenn wir das machen, was Jesus sagt. Das meine ich nicht. Aber ich glaube, am Ende ist es das, was Leben bringt. Die Richtschnur, die Jesu Leben uns gibt. Also wir brauchen eine Richtschnur, weil wir selber, behaupte ich, selber nicht in der Lage sind, gut zu entscheiden oft. Wenn wir unserem Gefühl oder wenn wir anderen Stimmen vertrauen oder was auch immer, oft leider nichts Gutes bei rumkommt. Die Richtschnur. Wir machen das an einem Beispiel, dachte ich mir fest. So plastische Sachen sind immer leichter zu behalten. Ich brauche einen Freiwilligen, der schwindelfrei ist halbwegs. Haben wir jemanden, der schwindelfrei ist, halbwegs schwindelfrei hier? Lukas war sehr gut. Paula, wunderbar, vielen Dank. Applaus für Paula. Vielen Dank, wunderbar. Und ich brauche eine Assistentin, brauche ich auch noch. Die muss nicht schwindelfrei sein, die muss nur einen Knoten machen können. Ich greife mir sonst jemanden raus. Überlegt euch das. Sehr gut, vielen Dank. Assistent. Auch Applaus für den Assistent. Ja. Und zwar, bitte ich dich, dass du Paula damit die Augen verbindest. Und du kannst, warte, ganz kurz, Paula, schau dir schon mal diesen Gang an, den wirst du gleich runterlaufen. Die Brille musst du abnehmen, genau, sonst schau mal zu. Du bist einigermaßen schwindelfrei?
Ja.
100%, okay. Ja, das sieht gut aus, vielen Dank. Würdest du Paula einmal drehen? Einmal um ihre Achse. Und stopp. Ja, ist gut. Okay. Jetzt, Paula, möchte ich dich bitten, einmal diesen Gang runterzulaufen, möglichst ohne jemanden zu verletzen. Du darfst ja auch ein bisschen ab und zu sagen, ob sie richtig läuft. Ganz vorsichtig. Ja, sehr gut, sehr gut. Bleib doch gerade, ist gut. Paula, du machst das super, ich bin beeindruckt. Ich bin auch froh, dass du gegen den Stuhl gelaufen bist, sonst klappt das Beispiel nicht. Ja. Sehr gut, vielen Dank, das reicht schon. Du kannst das Tuch gerne wieder abnehmen. Super. Okay, jetzt könnt ihr beide nochmal zurückkommen. Wir machen das Gleiche gleich nochmal, aber diesmal kriegst du eine Richtschnur. Ja, mal schauen, ob das leichter ist. Du kannst Paula gleich nochmal die Augen verbinden. Ist gut. Natürlich viele Knoten drin. Ja, ich schaffe das. Ah, sehr gut. Biblisches Beispiel. Okay, du kannst mal dieses Stück nehmen. Laufen, 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 laufen. Ja, genau. Laufen, laufen, laufen. Weiter, 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 bis zum Ende. 10. Ja, ist egal, das machen wir auch. Ja, weiter, weiter, weiter. Ist egal, das geht auch so. Okay, vielen Dank. Ja, stopp. Jetzt ein bisschen weiter nach rechts. Oder dreh dich nochmal um deine eigene Achse. Oder stopp. Mit deiner Hand, halt dich mal fest. Du musst mir jetzt vertrauen, die Schnur geht gerade diesen Gang runter. Und los. Vorsicht. Ja, muss gerade laufen. Ja, danke, genau. Wir spannen das Seil einigermaßen. Ja, super. Lauf einfach. Der Assistent sagt rechtzeitig Stopp. Super, vielen Dank. Schnur kannst du liegen lassen. Vielen Dank, Paula. Sehr gut gemacht. Ich habe leider keinen Preis dabei, fällt mir auf. Du kriegst nächstes Mal was. Vielen Dank. Kannst du einfach, genau. Darum brauchen wir eine Richtschnur. Das ist genau das. Mit einer Richtschnur läuft es sich deutlich leichter. Was hätte schiefgehen können hier? Erstens, Paula hätte gar nicht erkennen können, dass da eine Richtschnur ist. Deswegen habe ich ihre Hand genommen und die rangehalten. Dass sie weiß, da ist die Richtschnur. Zweitens, sie hätte sich nicht dran halten können. Sie hätte sagen können, ja, ich weiß, dass da eine Schnur ist, aber ich schaffe das auch so. Wäre wahrscheinlich schiefer gegangen als mit Schnur. Oder sie hätte ihrem eigenen Gefühl vertrauen können oder anderen Stimmen. Ne, so denken, oh nee, da ist zwar die Schnur, aber ich glaube, da ist eigentlich richtig. Also es gäbe ein paar Möglichkeiten, wie das hätte schiefgehen können. Aber weil sie sich an die Schnur gehalten hat, an die Richtschnur, darum ist sie zügig zum Ende gekommen. Wir haben es jetzt noch leichter gemacht, weil sie ja noch immer Anweisungen bekommen hat, nee, ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts. Eigentlich hätte man es ganz ohne machen müssen. Da hätten wir eine Weile hier gesessen und das wollte ich uns nicht antun. Wir brauchen so eine Richtschnur für unser Leben, weil wir eben nicht wissen, nach eigenem Gefühl nicht gut entscheiden können, was richtig und was falsch ist. Dafür hat Jesus gelebt und dafür ist es wichtig, dass wir uns an dem orientieren, was er gesagt hat und was er uns vorgemacht hat. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das praktisch? Und ich glaube, es geht nur, indem wir die Bibel lesen, um zu wissen, was überhaupt das Wort sagt, und indem wir immer wieder versuchen, das auch zu tun. Und hier in dem Beispiel ist es Da gab es nur eine Möglichkeit, sich dran halten oder nicht. In der Praxis ist es leider oft so, es gibt Bereiche im Leben, da halten wir uns dran. Und da gibt es Bereiche, wo wir uns nicht dran halten. Das ist leider so. Da müssen wir aber auch immer wieder in uns gehen, immer wieder darauf achten, Herr, wo gibt es Stellen in meinem Leben, wo ich nicht an deiner Richtschnur laufe? Hilf mir dabei, dass ich diese erkenne. Und ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Ja, wenn wir uns Zeit nehmen zum Beten und Zeit nehmen, in Gottes Gegenwart zu sein, und gar nicht groß irgendwas machen, wir müssen nichts tun, aber dann offenbart uns der Heilige Geist Stellen in unserem Leben, wo wir seine Richtschnur aus der Hand gegeben haben oder wo wir gedacht haben, Mensch, gibt vielleicht einen besseren Weg, dann sehen wir Stück für Stück, sehen wir, ja, hier ist eigentlich ein guter Weg für mich, den Jesus, den Gott vorbereitet hat. Ergreift die Richtschnur. Es ist gut für euch. Sie ist nicht da, um zu schaden, sondern sie ist dafür da, um euch sicher durchs Leben zu führen. Ich möchte noch beten. Herr, hab Dank für dein Wort. Hab Dank, Herr, dass du uns vorgelebt hast, wie gelingendes Leben aussieht. Hab Dank, dass du uns an der Hand nimmst und mit uns durch dieses Leben gehst, Herr, und dass wir diese Richtschnur haben, einfach um zu wissen, Herr, wo geht das lang? In allen Wirren des Lebens, in den tausend Stimmen, die wir hören, Herr, haben wir dein Wort, was immer feststeht, in dem wir uns zeitlebens orientieren können. Ich bete, dass du uns durch deinen Heiligen Geist, alle Anwesenden, für die bitte ich, Herr, dass du uns immer wieder neu danach ausrichtest, Herr, nach dieser Schnur. Dass du uns immer wieder neu, Herr, daran erinnerst, dass du dieses Leben gelebt hast, auch um uns vorzuleben, wie es aussieht, dir nachzufolgen. Und ich bete für die diese Schnur noch nicht ergriffen haben, Herr, dass sie erkennen und es ausprobieren und dann erleben, wie gut es ist, dir nachzufolgen. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.